Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gute. Das ist Doppelacht. Wir sind zurück und es ist ehrlich gesagt so ein bisschen der Type von meiner Lieblingsfolge, weil wir haben keinen Bundesligaspieltag, wir haben einfach nur Gossip und wir haben mir gegenüber den Mann mit den Themen heute, weil ich habe nicht so viel. LS.
Wolltest du jetzt wissen, worüber wir sprechen?
Also ich habe kein iPad aufgebaut. Ich sitze hier einfach nur, ich habe so zwei Sachen mitgebracht aus Spaß, die streue ich ein. Und ansonsten gibt es heute wirklich nur Meinungen, gibt keine Statistiken, nichts. Ich habe einfach nur Bock zu ballern.
Ich habe ein paar Themen vorbereitet, querbeet. Vielleicht fallen mir auch zwischendurch nochmal ein neues Thema ein. Ist heute ein bisschen improvisiert.
Ich würde das nicht improvisieren, das ist die freie Folge. Folge. Wir stecken nicht im Korsett der Spieltage.
Zwei Freigeister nicht nur auf dem Fußballfeld.
Ey, aber genau so, ey.
Ja, aber womit möchte ich anfangen? Ich habe genetzt.
Wichtig, ich dachte, jetzt kommt tatsächlich das Flanellhemd der Nation. Nee. Aber nee, erstmal das Wichtige.
Ja, ich habe genetzt. Ich hab heute 30 Minuten ein bisschen, bin ich auf dem Platz rumgestolpert und durfte einen Elfmeter reinstolpern.
Gelenkt. Du hast gelenkt und du hast souverän verwandelt.
Ja, ja, souverän war es wirklich, weil der Torwart auch schon 3 Minuten vorher in der Ecke lag.
Ja, gut.
Ja, aber kommen wir zu den Themen. Wir müssen als erstes über die deutsche Nationalmannschaft sprechen.
Wir kommen ja nicht ganz drum herum. Willst du es ja auch?
Ja, na klar. Also ich habe ja eigentlich letzte Woche gesagt, ich habe Samstagabend was Besseres zu tun.
Hatte ich tatsächlich, aber ich habe Highlights geguckt.
Ich hatte nichts Besseres zu tun und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen hyped.
Aber das ist ja schon mal gut. Also da waren wir ja jahrelang nicht. Also da waren wir in den letzten Yogi-Jahren nicht. Da waren wir bei Hansi irgendwie 3 Spiele. Aber ich muss auch sagen, ich war nicht hyped. Aber als ich mir Highlights angeguckt habe und dann kam Julia mit seinem Flanellhemd, dahinter Sandro Wagner komplett seriös mit Mappe. Und ich war an dem Punkt und habe gesagt, ich habe irgendwie Bock. Und ich finde es irgendwie geil, dass die beiden so im Duo, also im Trio mit Benjamin Glück, jetzt so Deutschland repräsentieren.
Ja, es ist halt einfach komplett, also weiß halt auch, das Spiel wird halt, na gut, du hast keine Garantie, das ist super wert, aber du hast einen Trainer und einen Co-Trainer, die eine Philosophie verfolgen von einem attraktiven Fußball.
Das könnte man Hansi, also dass er eine Philosophie versucht hat, ja vielleicht, aber irgendwie habe ich auch direkt das Gefühl, das sind Boys, weißt du, so, die sind dichter an den Spielern dran.
Ja gut, Julian ist ja auch nur 2 Jahre älter als Mats Hummels oder Thomas Müller.
Ja eben, aber ja, es ist schon wirklich sehr gering, der Altersunterschied. Und es sind irgendwie, ja klar, sind es auch irgendwie 15 Jahre zu Jamal
Musiala. Aber die können sich eher in die Lage der Spieler reinversetzen, weil sie halt vielleicht auch so halb dieselben Interessen teilen. Es ist was anderes.
Ich glaube auch und ich bin davon überzeugt, dass du im heutigen Zeitgeist auch, also Trainer brauchst, die dann ein bisschen dichter dran sind.
Die auch Verständnis für vielleicht Allüren der Spieler haben, wo vielleicht ein Älterer wie Louis van Gaal sagt, du sollst den Trick, du sollst den Müll.
Einmal das und die irgendwie, also Julian Nagelsmann und Sandro Wagner haben im Leben wahrscheinlich schon mal Hip-Hop-Musik gehört. So, und Julian weiß, was ein Longboard ist. Ja.
Da fällt mir das eine Video ein, wo Nagelsmann bei irgendeiner Leipzig-Dings so ein bisschen so dance, weißt du?
Dance, ja, klar. Ja. War das nach dem DFB-Pokalsieg?
Ah, ich weiß es nicht.
Nee, gar nicht, weil den hat er ja gar nicht gewonnen.
Nein, das war irgendwas, Fotoshooting oder sowas.
Stimmt. Kurzer Einwurf, Domenico Tedesco hat mit RB Leipzig den DFB-Pokal gewonnen.
Und jetzt am Wochenende auch mit Belgien gegen irgendwen.
Gegen Österreich gewonnen.
Ja, genau, 3-2. Big Rom hat getroffen.
Ja, lass uns zurück zu unserem eigentlichen Thema.
Deutschland gegen die USA.
Also die Ausgangslage ist besser. Es ist irgendwie mehr Vibe da. Die verstehen sich besser, das merke ich einfach. Und irgendwie ist die Stimmung um die Nationalmannschaft besser. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Jungs haben auch wieder Bock auf Ballen, weil sie ein bisschen ballen dürfen.
Ja, absolut. Ich will mir hier gerade nochmal die Aufstellung aufrufen. Das war ja auch schon eine Art kleines Statement. Kleine Systemveränderung. Viererkette. Viererkette in Anführungsstrichen. Gosens, Rüdiger, Hummels, Tah. Dann die Zentrale war Gundogan, Pascal Groß in der Anführungsstrichen Defensive. Davor als superhybride Spieler Wirtz, Musiala und Sané so ein bisschen, wobei Sané in der ersten Halbzeit weiter vorne gespielt hat und Fülle als Stürmer. Und das sollten Fülle und Sané als Sturm-Duo spielen. Und in der zweiten Halbzeit hat Füllkrug ein bisschen mehr das Zentrum besetzt, die klare Nummer 9. Und du konntest halt auch sehen, dass im Spielaufbau, dass da jetzt nicht der Schienenspieler war.
Nein, aber das ist ja auch, Julian Nagelsmann ist ja generell ein Trainer, der nicht in einer Grundordnung oder in einer Formation denkt, sondern in Räumen.
So.
Einmal das. Und der erste Name, den du gesagt hast, Robin Gosens. Wir haben nicht David Raum. Alleine, dass wir nicht David Raum haben, obwohl der okay in Form ist bei Leipzig, obwohl der fit ist und er spielt nicht, weil der Spieler einfach inhaltlich keinen Mehrwert hat.
Ich glaube, gestern wäre nicht abgefallen.
Doch, der wäre
abgefallen. Doch.
Nein. Der wäre abgefallen, hundertprozentig. Und so wie Nagelsmann spielt, ist dann Robin Gosens selbst in der Viererkette nominell besser aufgehoben.
Er ist einfach defensiv stärker. Das ist halt das größere Allround-Paket.
Weil er auch, ich weiß gar nicht, ob der defensiv stärker ist, aber er ist einfach ein physischerer Spieler. Einfach mehr.
Ja, das stimmt, ja.
Irgendwie ein Ackerer.
Ja, und hat weniger Tattoos.
Hat weniger Tattoos und ist irgendwie uneitler in seiner Spielweise. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Ja, das ist ehrlicher, ne?
Ja, das ist so ein Ruhrpott-Knöppler. Obwohl er ein studierter Mann ist, aber auf dem Fußballplatz.
Ja. Hat er so ein Studium schon fertig?
Bachelor hat er fertig, ja.
Meine ja, okay.
Ich weiß nicht, ob er einen Master macht, aber Psychologie-Bachelor hat er fertig.
Ja, okay, ich wusste nur, dass er studiert, ich wusste nicht, dass er schon fertig ist. Ja, aber kommen wir zur ersten Halbzeit. Also erste Halbzeit, erstmal das Tor von Pulisic. Brett. Absolutes Brett.
Ja, auch blindes Huhn findet mein Tor, ne?
Nee, schon stark. Tah außen ein bisschen vielleicht zu früh geschlagen und Hummels schiebt nicht zu früh ran. Also bleibt er ein bisschen weit weg. Bisschen defensiv nicht gut. Aber du konntest halt merken, offensiv, das war was anderes. Und es ist ja halt geil, Spitz mit Wirtz und Musiala.
Die wollten zupfen.
Ja, das war. Da siehst du halt einfach, und dann noch Sané.
Das wollte ich gerade sagen, ist ja nicht so, dass Leroy Sané kein Fußball spielen kann.
Das sind alles, ja, aber ich halte Musiala und Wirtz für mehr Baller als Sané. Sané ist halt, hat geile Technik und ist halt brutal schnell. Aber Musiala und Wirtz sind absolut hundertprozentige Baller. Und das siehst du auch. Und wie oft, auch gerade in der zweiten Halbzeit, Musiala dann einfach den Ball bekommen hat und dann einfach offensiv ins Dribbling gegangen ist.
Weil er es durfte. Und da bin ich an dem Punkt, dass man auch gesehen hat, Musiala hat einfach Bock, unter Nagelsmann zu spielen. Weil wenn du den Musiala aus Bayern-Zeiten von letzter Saison nimmst, unter Nagelsmann war der brutal. Absolut brutal.
Ja, und das ist einfach. Und
bei Tuchel, weiß ich nicht. Also, du siehst es manchmal, aber ich habe das Gefühl, da ist er nicht so frei wie bei Nagelsmann.
Ja, da ist mehr System dahinter.
Bei Tuchel,
genau. Da ist halt mehr so gefangen im System und kann kein Freigeist sein.
Eben, nee, der bekommt eben Aufgaben.
Und genau solche Spieler müssen Freigeister sein. Wirtz, den kriegst du noch, der ist immer gut. Ob er im Schema spielt oder als Freigeist, der ist immer gut. Wobei, du gemerkt hast jetzt im Spiel, wenn du jetzt sagst, die offensiven drei, Musiala, Wirtz und Sané, ist Wirtz ein bisschen abgefallen.
Ich bin aber auch an dem Punkt zu sagen, dass also so gut Florian Wirtz ist, Musiala ist nochmal eine Stufe drüber für mich.
Ja, also Musiala ist im offensiven 1 gegen 1 einfach besser. Und Wirtz ist, sehe ich so, der intelligentere Spieler, der eher den besseren Pass spielt als Musiala. Musiala macht im 1 gegen 1, da sind drei Spieler, die macht den dumm. Das kann Wirtz nicht. Wirtz macht vielleicht ein oder zwei Spieler dumm und spielt dann den Pass.
Ja, also besser beide haben.
Ja, genau. Deswegen haben ja auch beide gespielt.
Ja,
das hat Nagelsmann ja auch vorhin der PK gesagt, wurde gefragt, ob Musiala und Wirtz beide auf dem Platz stehen können. So, ja, wieso nicht?
Ist ja auch richtig. Es ist ja auch richtig. Also wenn du so ein Talent hast, warum ist regulieren? Ich finde, wir regulieren in Deutschland sowieso immer viel zu viel Talent.
Ja.
Und dann hast du, wen ich jetzt nicht zu kurz kommen lassen möchte, Niklas Füllkrug ist auch ein Baller. Also für einen Stürmer, Alter, ist der ein Baller.
Überragend. Ich freue mich immer noch, dass er bei Dortmund spielt.
Es ist wirklich, es ist ein bisschen absurd,
dass du darüber, also dass wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen, dass Niklas Füllkrug ein Baller ist und vor 2 Jahren hätten wir den dreimal in den Bus geworfen.
Ja, komplett. Aber den hätte ich so unter den Bus geschmissen. Das glaubst du gar nicht, wie ich den unter den Bus geworfen hätte. Da wirklich.
Genau das gleiche mit Robert Glatzel in 2 Jahren.
Wir wollen nicht übertreiben, aber nee, es ist ein Baller. Da siehst du einfach, dass der Fußball spielen kann und dass ihm, wenn er diese, ich sag jetzt einfach mal eine Dreierreihe.
Der versteht Fußball.
Genau, der versteht Fußball und wenn der so eine Dreierreihe, sag ich jetzt einfach mal, Sané, Wirtz, Musiala hinter sich hat, ist er der beste Stürmer, den wir dafür haben in Deutschland. Es gibt, natürlich gibt es bessere, wenn ich mir jetzt vorstelle.
Ja, Harry Kane.
Ja, genau.
Lewandowski.
Ja, ich will ja zu Harry Kane.
Oder, ja, natürlich.
Florian Wirtz
ja oder Haaland.
Nee, Haaland passt nicht, weil Haaland zu viel Pace und zu viel Raum nach vorne braucht.
Nee, der hat auch ein geiles Ding gemacht. Jetzt in der Länderspielpause da.
Ja, aber auch wieder ein typisches Haaland-Tor.
Ja. Macht drei ins kurze Eck, ey.
Ja, genau. Gewalt 112 km/h und
gib. Ja, aber auch ein Haaland wird da funktionieren.
Gut, Haaland wird fast.
Der funktioniert in der jeden guten Mannschaft.
Ist Haaland gerade in einer Formkrise? Anderes Thema, aber.
Der doppelt getroffen, ich weiß nicht.
Engländer dichten ja sowas schnell an. Aber, ey, ganz ehrlich, wir haben wahrscheinlich nur noch diese EM, dann ist Niklas Füllkrug irgendwann auch zu alt und wir schmeißen ja eh jeden, der irgendwie über 30 ist, aus der Nationalmannschaft oder hinterfragen den. Also lass uns das so mitnehmen und ganz ehrlich, ich hab grad so viel Bock, wie glaube ich seit 2014, nicht mehr auf die Nationalmannschaft.
Ja, und jetzt? 2014, 2024, Heim-EM. Jetzt mal eine Frage. Wenn du jetzt Julian Nagelsmann bist und weißt, welcher Spieler schon mal eine WM gewonnen hat und weißt, der performt auch noch ganz gut und hat auch noch eine relativ gute Physis, würdest du vielleicht in Madrid anrufen oder also den Toni anrufen und sagen, ey, hast nicht mal noch mal Bock, eine Heim-EM zu spielen?
Ja, ich würde ihn anrufen. Alleine, weil Toni ist ja nur 2,5 Jahre jünger, glaube ich, als Julian Nagelsmann. Und an Julian Nagelsmanns Stelle hätte ich schon Bock, im Resümee zu haben, selbst wenn es nur für das Turnier ist.
Ja.
Ich habe mal Toni Kroos trainiert.
Ja, gut, das stimmt.
Weil Toni Kroos ist der nach Titeln erfolgreichste deutsche Fußballer.
Ja.
Toni Kroos ist seit 10 Jahren Stammspieler bei Real Madrid. Das darfst du auch nicht unterschätzen. Toni Kroos hat 5-mal Champions League gewonnen, ist Weltmeister. Boah, der könnte, glaube ich, dem Ganzen noch ein bisschen was geben.
Ja, genau. Und also du kannst ihn ja auch mitnehmen und ganz ehrlich und offen sagen, ja, ich weiß nicht, ob du immer spielst oder bla bla. Komm einfach mit, wir brauchen dich.
Wir brauchen dich
im Verlaufe des Turniers, brauchen wir dich. So, und dann sagst du auch ganz klar, hier die ganzen Freundschaftsspiel, Kack. Brauchst du nicht mitmachen, bleib in Madrid, genieß die Sonne, du kommst einfach zum CMN-Turnier. Und das ist ja auch für Toni Kroos, also nochmal ein ganz geil Turnier im eigenen Land zu spielen.
Und dann ist Toni Kroos 24, also ist Jahrgang 90.
Im 34,
ja,
24 war er vor 10 Jahren mal.
Genau, im Januar geboren. Und das ist irgendwie doch, und da ja bekannt ist, dass Toni Kroos jetzt nicht irgendwie bis 40 spielen will und schon seit 2 Jahren mal andeutet, dass...
Digga, das wäre doch geil. Pass mal auf, der spielt letzte Saison bei Real Madrid. Spielt in EM und wird dann Europameister? Und dann kannst du sagen, Digga, ciao, ich bin Weltmeister, ich bin Europameister, ich habe die Champions League 50.000 Mal gewonnen, ich bin Deutscher Meister, ich bin spanischer Meister, ich bin spanischer Pokalsieger, ich bin deutscher Pokalsieger.
Ja, Trippelsieger mit Bayern. Das ist auch Pokalsieger. Also ich habe das Triple gewonnen, irgendwie. Toni Kroos ist Rekordsieger der Clubweltmeisterschaft, darf man auch nicht vergessen.
Club habe ich natürlich unterschlagen und bitte entschuldige.
Ja, alles gut. Ich glaube 6 Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube einmal mehr, weil er einmal irgendwie gewechselt ist.
Bei Bayern hat er ja auch einmal die Clubweltmeisterschaft gewonnen.
Genau, und fünfmal bei Real, weil Real im Jahr darauf die Champions League gewonnen und er dahin gegangen ist. Deswegen hat er die sechsmal und nicht fünfmal gewonnen. Was ja auch völlig, völlig absurd ist. Und jetzt mein Case. Ich fand in diesem 4-2-2-2 oder was auch immer das von Nagelsmann gestern war, ich fand Pascal Groß richtig gut.
Besser als Kimmich?
Nee, aber wo ich hin will, du hast Gündogan und Pascal Groß. Das, was Pascal Groß gestern gespielt hat, ist ja sowas, ich habe gar nicht an Kimmich gedacht, ich habe an so einen Light Toni Kroos gedacht. Also bin ich an dem Punkt, zu sagen, ich mach's wie 2021 und pack Kroos neben Gündogan und ehrlich, Kimmich Bank. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ey, wenn man das Experiment mit Kroos macht und sagt, man holt ihn zurück, dann ist er der
Leidtragende.
Dann ist Kimmich der Leidtragende, weil Toni Kroos, also die bestmögliche Upgrade-Version von Pascal Groß ist.
Ja, da auch nochmal zu Pascal Groß. Geiles Spiel.
Ja, weil der auch irgendwie befreit gespielt hat.
So. Der hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber hat ein solides Spiel gemacht.
Und da kann man ja in Deutschland schon wieder froh sein, weil wir haben so viel Grütze gespielt.
Ja, genau. Und der macht halt die Dinge richtig.
Und wenn man ganz ehrlich ist, die Grütze in Deutschland in den letzten 3 Jahren, die haben Kimmich und Goretzka gespielt. Im Nationalmannschaftstrikot. Ja. So ehrlich muss man ja auch mal sein.
Ja. Ja. Also sind wir froh, dass Julian Nagelsmann Trainer ist und dass wir gestern gespielt haben und schauen wir mal, was gegen Mexiko geht.
Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt hier fast 10 Minuten, eine Viertelstunde ein bisschen positiv. Und am Ende
und in Mexiko 3-0 Bombe.
Ja, genau, ja. Wirklich.
Ja. Ja, schauen wir mal.
Ich hoffe nicht.
Ja, gucken wir mal.
Aber ich möchte, bevor wir das Thema abschließen, es wird ja zwangsläufig keinen Spieler der Woche geben, international oder Bundesliga. Also gibt es ein Flanellhemd der Woche.
Achso, ja, darüber müssen wir auch noch sprechen.
Ja, deswegen, es gibt das Flanellhemd der Woche.
Julian Nagelsmann. Ja. Und wieso das Flanellhemd der Woche?
Einfach so, weil ich es swaggy finde, für einen Bundestrainer einfach ein Hemd anzuhaben. Und weil ganz ehrlich, weil sich da irgendwelche...
Ich finde es auch geil.
Ja, ich finde die Egons wieder drauf.
Ja, ich finde es auch immer, Julian Nagelsmann und Modisch immer on top.
In Leipzig wollte er manchmal einen Schnuff zu viel.
Einen Schnuff zu viel?
Aber er hat sich ganz gut gefunden.
Ja, also finde ich immer ganz geil. Nicht so, also das ist immer was anderes.
Ja, alleine, dass er die Balls hat, in Anführungsstrichen mit einer Jeans, Sneakern und einem Hemd als Bundestrainer da rauszugehen.
Ja.
Also wir sind ja auch 2023 soweit.
Ja, na klar. Der muss sich auch wohlfühlen, der gute Mann.
Ja, also, und was soll der anhaben? Schwarzen Anzug? Der geht ja nicht zur Beerdigung, der muss ja irgendwie in 9 Monaten Land wiederbeleben. Fußballerisch.
Ja. Apropos wiederbeleben.
Na?
Weißt du, wer bei der U21 wiederbelebt wurde?
Youssoufa Moukoko.
Mhm.
Underrated.
Drei Butzen gemacht.
Ja, ich bin dabei zu sagen, weg aus Dortmund.
Ja, also, ja, definitiv, der muss verliehen werden, ne? Und weißt du, was er nach dem Spiel gesagt hat?
Nee, sag mal, was er nach dem Spiel gesagt hat, dann sag ich dir einen Call, den ich richtig gut finden würde.
Man sieht, dass ich hier bei der U21 am richtigen Ort bin. Das tut mir sehr gut. Am Ende geht es auch um das Vertrauen. Der Trainer vertraut mir und das gebe ich zurück.
2 Sachen, Terzic und er sowieso schwierig. 3 Sachen, Terzic und er schwierig. Man darf immer nicht vergessen, dass auf dem Papier Youssoufa Moukoko erst 18 Jahre alt ist.
Ja.
Und Pauli steigt auf und Dortmund verleiht ihn an Pauli.
Boah! Traum.
Oder? Also kommt er ja her. Why not? Der kann ja nur gewinnen. Und wenn der der wird bei Pauli Stamm spielen. Und dann lass den mal 30 Bundesligaspiele machen. Ist doch scheißegal, ob er 5 Tore macht, 7 oder 12.
Ja.
Aber dann hat der wenigstens mal Rhythmus und selbst wenn er das macht, nächstes Jahr ist er immer noch keine 20.
Ja, definitiv. Aber das Problem ist bei ihm auch der eigene Anspruch.
Der ist sehr, sehr hoch, weil er, glaube ich, sehr verbissen ist.
Ja.
Aber, ja, und dann hast du, glaube ich, mit Edin Terzic einen falschen Trainer, weil Edin Terzic auch sehr verbissen ist und sich irgendwie immer gegen alle Widerstände und so wehren muss und ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ich glaube, das matcht einfach nicht. Und das ist.
Also
keiner ist schuld für mich, aber irgendwie matcht das zwischen den beiden nicht. Gibt's ja manchmal, ist dann so.
Ja. Und wie ich finde immer noch, es hat keinen Stürmer, wenn du, also nicht. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber du brauchst vorne schon jemanden, der so Bälle festmachen muss, so mindestens ja schon so 1,85, trotzdem schnell, wendig. Und das ist er halt einfach nicht. Er ist halt so ein Pacer.
Ist er also eher ein Flügelstürmer?
Für mich immer eher ein Flügelstürmer, ja. Oder zweite Spitze.
Ja, da wäre eigentlich ideal. Also ja. In einem Zwei-Stürmer-System ja, eine zweite Spitze.
Aber welches Team spielt zwei Stürmerspitze? Also ein System mit zwei Stürmern? Wenige.
Zu wenige. Wobei, wenn ich das von Nagelsmann gesehen habe.
Und da, ja, stimmt. Das will da was anderes.
Genau, und wo ich hin will, ist, Dortmund hat ja gute, schnelle Offensivspieler. Ich würde das jetzt nicht unbedingt gegen Bayern versuchen oder gegen Leipzig. Ey, aber spiel doch mal Füllkrug-Mukoko Doppelspitze.
Ja.
Weil Füllkrug kann, also das, was ich jetzt die letzten Wochen von ihm gesehen habe, gerade in Dortmund auch, und von dem, was wir im Podcast hatten, im Direktvergleich mit Sebastian Allaire, und was er jetzt im Länderspiel gespielt hat, der kann ja Fußball spielen. Und der kann auch mal einen Ball verteilen, der kann mal einen Ball festmachen. Und dann kann sich das, glaube ich, mit Mukoko gut ergänzen.
Ja. Ich habe noch eine Sache vergessen, was ich sagen wollte zum Spiel gestern. Ich habe ja schon immer gesagt, dass ich auch schon vor der letzten WM, dass ich das gar nicht alles so schlecht sehe und ich glaube, dass wir immer eine gute WM spielen oder in großen Turnieren immer gut sind. Du musst mal gucken, wen wir eingewechselt haben. Wir haben Kai Havertz eingewechselt.
Den habe ich ehrlich gesagt in meiner Rechnung komplett vergessen, gerade bei der Nationalmannschaft, bin ich ehrlich.
Und hast du Süle eingewechselt? Ist okay, ist solide?
Ja, aber wechsel ihn lieber ein,
als dass er spielt. Ja, genau. Dafür hast du jetzt ja Hummels. Du hast einen Goretzka eingewechselt.
Ja, solide.
Hast du Brandt eingewechselt?
Gut, passt vielleicht gerade nicht ganz hundertprozentig ins System, dass er Stammspieler ist.
Nee, aber also er passt da, also das von Wirtz oder Musiala kann er auch spielen.
Aber nicht ganz auf dem Level, was
die drin haben. Ja, ich wollte sagen, nicht auf dem Level. Das kann er nicht. Also da sind halt Wirtz und Musiala besser. Ist einfach so. Aber von der Bank brutal. Und in Thomas Müller hast du auch noch eingewechselt. Also das ist schon nicht so schlecht. Und du hast dann noch Raum.
Den nicht eingewechselt wurde?
Malik Thia, wie heißt er wieder ausgesprochen, von Mailand?
Mike Ciao.
Ciao,
ja.
Okay. Robert Andrich, ja, okay. Kevin Behrens, okay. Und unser Baller, Jonas Hofmann.
Stimmt. Der ist, glaube ich, in dem Nagelsmann-Nationalteam kein Stammspieler, aber ist genauso. Ey, bring den in der 60. wenn es mal nicht läuft. Der macht ja immer einen Unterschied und der kann drei Positionen spielen.
Der kann drei Positionen spielen und den würde ich vor Havertz bringen. Aktuell.
Ja, safe. Aktuell safe.
Also,
und ganz ehrlich, selbst wenn du hypothetisch, sagen jetzt, du liegst im Achtelfinale nach 60 Minuten 2-1 hinten, ganz ehrlich, dann bring den auf nominell auf RV. Dann macht der halt Pace nach vorne. So.
Ja.
Hat der drinne. Deswegen. Ja, also der wäre. Wahrscheinlich, heutzutage kannst du fünfmal wechseln, der wäre in den Top 3 meiner Wechseloptionen fast Spielstand unabhängig, weil der dir überall was geben kann.
Ja, absolut. Gut, Thema DFB abgehakt. Kommen wir jetzt.
Also, so. Ich sei denn, du hast jetzt einen Übergang Nationalmannschaft abgehakt, DFB für mich noch nicht ganz.
Wieso?
WM 2034 in Saudi-Arabien.
Ja, ist ja nicht.
Hat ja was mit dem DFB zu tun? Ja,
FIFA.
Ja, aber erstmal ist es eine Frechheit und der Infantino ist wirklich fast so dicht an einem Bond-Bösewicht wie Elon Musk. Das ist wirklich schlimm, was für ein Gauner dieser Mensch ist.
Aber die, das ist doch nicht safe, die haben sich beworben.
Genau, sie haben sich beworben, aber sie konnten sich ja nur bewerben durch dieses elende Rumgetrickse der FIFA. Dass die WM 2030 auf Gefühl 3 Kontinenten in 6 Ländern ist. Weil dadurch, normal gibt es ja diese Regel, dass du dich nur, also dass es eine Reihenfolge gibt, wann sich welcher Kontinent bewerben darf.
Achso, ja, okay.
Und jetzt war sie ja 2022 in Asien, in Katar. Danach ist Nordamerika dran, was denn?
USA, Kanada, Mexiko.
Genau. Und dann wäre normalerweise Südamerika dran. Und jetzt wird Europa und Afrika ja dadurch ausgeklüngelt, dass Spiele in Spanien und Marokko sind. Beziehungsweise da ist ja die WM und Südamerika, da sind ja die Eröffnungsspiele in Chile und Paraguay oder so. Also es ist ja so ein völlig absurdes Konstrukt.
Paraguay, Uruguay, Argentinien.
Ja, genau.
Weil das Turnier 100 Jahre wird Und wo fand das erste Turnier? Uruguay.
Ja.
So, und die kriegen es aber nicht auf die Kette. Die wollten ursprünglich ja Uruguay, Paraguay, Argentinien die WM selbst ausrichten. Aber da das wirtschaftlich den Ländern gerade nicht so super geht, schaffen sie es nicht.
Verstehe ich nicht, warum, also die FIFA macht so viel Geld. Und, aber die, ja, die aber FIFA das, ist auch so das, asozial die, gewinnorientiert.
Ja, die FIFA bringt ja, also die, ja, macht.
Ich so weiß, viel dass Geld die FIFA nur der Verband ist, aber die FIFA organisiert ja auch Sponsoren etc. pp.
Ja, aber das Geld brauchen sie ja schon vorher, nicht nachher. Das ist ja das Problem. Das Geld kriegen sie erst nachher.
Ja,
und wie viele Mannschaften nehmen teil?
48.
Ja.
Dann ist schon.
Du brauchst. Also wie viele Spielstätten brauchst du?
Ja, 12 mindestens.
Ja. Also es ist ja absurd.
Es ist eine, deswegen, also inzwischen ist man, wenn das 48-Länder-Format da ist, kannst du es fast nicht mehr in einem Land machen, weil es infrastrukturell einfach so nee, schwierig geht
in
ist.
Deutschland kannst du, ja.
Also in Deutschland wird es noch gehen, wird aber knapp. Auch eng, weil Deutschland einfach nicht so groß ist. Deutschland hätte noch die Spielstätten und die Infrastruktur, aber das können ja 90% aller Länder auf der Welt gar nicht ableisten. Nee. Das liegt ja nur daran, weil wir so ein hochentwickeltes Land sind und weil wir so eine Fußballnation sind.
Fußballnation, ja, und die Stadien schon vor Ort haben und, ja, natürlich. Ja, aber wir kommen ja zur 2034.
Genau, wo ich eigentlich hin will, ist, dass es dadurch wieder möglich ist, dass eine WM 2034 in Asien ist und der einzige Bewerber ist Saudi-Arabien und jeder weiß ja, wo das hinführt. Und was der Gedanke dahinter ist, deswegen spielen da so Leute wie Cristiano Ronaldo, Neymar etc. pp. Deswegen stärken die Saudi-League, deswegen haben die Newcastle gekauft. Deswegen ist Infantino ein korrupter Typ. Und die einzige Alternative, die es geben kann, ist Ozeanien. Aber du kannst halt keine WM in Australien machen.
Das ist egal.
Also theoretisch kannst du, natürlich wäre es geil, theoretisch
kannst du. Aber kannst du nicht aus. Weil du kannst, ja, in Neuseeland kannst du auch noch machen, aber du hast halt keine Stadien.
Gut, ja, das ist in Katar, die müsstest du bauen.
Ja, aber es macht ein Land wie Australien nicht.
Nein, eben, weil die auch zu clever sind, auch wenn die finanziellen Ressourcen hatten. Aber also es kann einfach nicht sein, dass Infantino, ich sag noch nicht mal die FIFA, dass Gianni Infantino damit durchkommt. Da muss irgendjemand irgendwas machen. Und der DFB hat so viel rumgeschwafelt im Umgang mit diesem Katar-Ding. Und ich gebe auch im Nachhinein jedem Nationalspieler recht, der sagt, ey, okay, ganz ehrlich, das wurde entschieden, da war ich noch kein Fußballprofi, vor 10, 15 Jahren. Was soll ich dagegen machen? Also, das ist meine Karriere.
Jetzt haben sie die Chance.
Genau, und darauf will ich hinaus, weil jetzt sind es noch 11 Jahre bis zum Turnier und es wird in ungefähr einem Jahr vergeben, dieses Turnier. Weil wenn du jetzt was bewegen willst, dann musst du im nächsten 12 Monaten den Mund aufmachen.
Ja, aber das Fass macht keiner auf, weil du eine EM hast in einem eigenen Land. Und dann heißt es zu viel Ablenkung, bla bla, spielt Fußball, kümmert euch da drum. Aber theoretisch wäre es jetzt an der Zeit zu sagen, nee, so geht's nicht, liebe FIFA.
Genau, es wird genau aus dem Grund nicht passieren, was du sagst, wegen Medienablenkung, EM etc. pp. Trotzdem möchte ich mich darüber aufregen und einfach mal sagen, wenn es irgendwo einen Moment gibt, dann ist er jetzt, um was zu sagen und sich dafür gerade zu melden, dass sie vielleicht nicht in Saudi-Arabien ist und dass die FIFA mit ihrem Scheiß, den sie da machen, nicht durchkommen.
Ja.
So, fertig.
So, fertig. Kommen wir zu leichteren Themen.
Ja, gerne.
Ich habe gelesen, dass Upamecano 6 Wochen ausfällt.
Das ist korrekt.
Ja, jetzt wird endlich Mathis de Ligt spielen dürfen.
Das ist sehr gut.
Aber danach wird es dünn, ne?
Dahinter wird es dünn, weil es gibt ja nominell einen vierten Innenverteidiger, Buchmann. Der ist aber auch noch verletzt, das 18-jähriges A-Jugendtalent, das sie hochgezogen haben. Kretzig kann da theoretisch auch spielen, auch wenn er formell eher ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Masrai hat da jetzt so gespielt, im Pokal unter anderem, aber halt auch gegen Preußen Münster. Man muss sich da jetzt wirklich bis zum Winter ein bisschen durchhangeln. Es ist aber gut, dass jetzt in Anführungsstrichen zwangsläufig, sobald er fit ist, Matthijs de Ligt spielt, weil das so ein bisschen das Idealszenario meiner Innenverteidigung ist, die ich mir bei Bayern wünsche, de Ligt und Kimmich.
Ja, also, aber meinst du, dass Bayern nochmal aktiv wird im Winter und nochmal einen Innenverteidiger holt?
Ja, ziemlich sicher. Also Bayern wird...
Ja, also müssen sie auch schon, weil hier Kimmich ist ja zum Asien-Cup
Das ist korrekt. Ich überlege gerade, und Masraoui ist im Afrika-Cup.
Er ist Außenverteidiger, ist nicht so.
Ja, aber trotzdem, ey,
kann trotzdem auch ein Kimmich spielen.
Ich weiß, aber es ist trotzdem wieder ein Spieler, der fehlt.
Ja, na klar.
So, und Bayern hat sowieso einen dünnen Kader. Deswegen, Bayern wird einen sehr großen Transfer machen. Also wirklich im Bereich 50 Millionen plus im Winter. Einen mittelgroßen und dann noch auf jeden Fall einen, um den Kader aufzufüllen. Also ich glaube, die machen entgegen ihrer eigentlichen Marschroute 3 Transfers im Winter.
Ja. Apropos Transfers. Sehen wir einen Transfer beim VfB von Gyurassi? Angeblich soll er dann 35 Millionen Preisschild haben.
Weiß ich nicht. Ich weiß, dass er im Sommer eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen hat. Die wird auch irgendjemand ziehen. Ist fast egal, wie er die nächsten 27 Spiele performt. Also wenn du wirtschaftlich denkst, musst du ihn im Winter für ein bisschen mehr Geld verkaufen. Da wird sich bestimmt auch irgendein englischer Verein finden. Ist das für alle Parteien gut? Nein. Also für den VfB ist es nicht gut, weil die ihren besten, offensivstärksten Spieler verlieren. Für Gyurassi als Spieler ist es nicht gut, weil er sich A, in Stuttgart wohlfühlt, deswegen auch absichtlich im Sommer geblieben ist und überhaupt nicht auf den Wechsel gepusht hat. Passt er da gut rein gerade? Ja. Versteht er sich mit Führig gut? Ja. Ist er aber auch schon 27 und nächstes Jahr, glaube ich, 28? Ja, dann bist du irgendwie im März oder so. Ja. Ey, und ganz ehrlich, wenn du dann einen dicken 4-Jahres-Vertrag aus England kriegst, dann verdient er so viel Geld, wie er nie gedacht hätte, dass er in seinem Leben verdienen wird als Fußballprofi.
Ja, also es ist schon ein bisschen risky, aber boah, ich würde es ja immer noch geil finden. Alea Frankfurt, Gyurassi Dortmund, Moukoko Stuttgart.
Meinetwegen, für Winter ist es viel schade, wäre ich dabei. Ich glaube einfach.
Ey, holen die mir alle an einen Tisch, ich regel das. Alea für keine Ahnung, 20 Mille zu Frankfurt.
Echt, für 20 Millionen würdest du den abgeben?
Ja, Frankfurt muss ja so ein bisschen da zustimmen und denen muss man ja einen Anreiz geben. So sportlich ist er ja aktuell nicht so ein Anreiz.
Ich finde aber auch, Fußball ist ein verrücktes Business, weil wir haben hier vor 3 Monaten gesessen und den zum Torschützenkönig geredet. Und ja, jetzt versuchen wir irgendwie für 20 Mille an Frankfurt zu verscheimen. Ja. Aber der Gedanke und die Story ist ja gut.
Und dann hast du Gyurassi mit Füllkrug in Dings.
Gyurassi kann Europa League spielen mit Dortmund?
Ja. Hoffentlich. Nee. Ja, hoffentlich.
Wird schwer. Also Newcastle muss weiterkommen, weil ich habe so eine dynamische FIFA-Karte, deswegen.
Okay, und Moukoko kann sich in Stuttgart 1,5 Jahre entwickeln. Also 1,5 Jahre verliehen, ne?
Ja. Das wäre generell so ein anderer Call. Sollte Gyurassi, unabhängig jetzt von deinem Alea, Gyurassi, was auch immer, Dreieck, sollte Gyurassi im Winter gehen, wäre es für Stuttgart, glaube ich, ein guter Call, generell auf Moukoko als Ersatz zu gehen, um ihn auszuleihen.
Ja. Ja, aber schauen wir mal.
Und ganz ehrlich, rein wirtschaftlich und an Gyurassis Stelle, es ist zwar für den Vibe scheiße, es ist für die Story scheiße, aber niemand kann es einem verübeln, wenn du mit knapp 28 irgendwie 8 Millionen im Jahr verdienen kannst. Wenn du vorher irgendwie immer 900.000 oder 1 Million
verdienst. Ja, ist absurd, ne? Soll er machen, es macht Sinn, dann geht er irgendwie zu, auch, keine Ahnung.
West Ham oder so.
Ja, West Ham ist schon zu gut, aber keine Ahnung, zu Southampton oder sonst
was. Ich bin zweite Liga, das macht er, glaube ich, gerade nicht.
Ist so, okay. Ja, gut.
Aber komm. Sonnenwechsel. Solange er nicht nach Saudi-Arabien geht, meinetwegen. Also ist die Story zwar im Arsch, aber dann ist es so.
Ja, kommen wir zum nächsten wilden Thema. Vielleicht auch ein Witzthema ein bisschen. Boateng bietet sich der AS Roma an.
Oh Gott, das habe ich auch. Also ich habe die Schlagzeile gelesen, ich habe da nicht reingelesen. Irgendwie, Jerome Boateng braucht irgendwie ganz dringend einen neuen Verein.
Ja, anscheinend.
Boah, das war auch so ein Eierding. Also gut, dass wir da nicht so viel drüber gesprochen haben mit Bayern, weil das irgendwie immer genau
so gefallen ist. Ja, das war aber auch so doof. Das ist doch rausgekommen, als wir Schluss gemacht haben, oder nicht?
Ja, weil da waren wir noch mit.
Ich war zu Hause und habe ich es gelesen. Ich sage, Mist, ey.
Da haben wir noch Scherze darüber gemacht, dass sich bei Real Madrid angeboten hat vor 2 Wochen. Und dann kam eben dieses Bayern-Ding.
Ja.
Weiß ich nicht, ob er es ihn braucht. Also ich kann das sportlich bei er es nicht beurteilen. Die haben eigentlich gute Innenverteidiger. Der sucht halt irgendwie händeringend einen Verein.
Ja, meinst du, aber der kriegt, also tut mir leid, der kriegt doch keinen vernünftigen Verein mehr. Du hast auch nicht. Olympique Lyon hast du verkackt. Und dann bietest du dich Real Madrid an. Und dann zu Bayern. Bayern hat, ey, ganz ehrlich, hätte vielleicht noch Sinn gemacht. Als Überbrückung bis zum Winter.
Bayern hätte es auch gemacht, wenn die öffentliche Reaktion nicht so negativ
gewesen wäre, ne?
Wenn es ein bisschen weniger gewesen wäre und wenn die kein Plakat von den Ultras in der Kurve gehabt hätten, hätten die wahrscheinlich gesagt, ey, scheiß drauf, ist ein verdienter Bayern-Spieler, das hätten die irgendwie medial so hingedeichselt, dass der da 6 Monate Vertrag sein kann.
Ja, vor allem, dann kriegt er ein bisschen weniger Kohle, denn der bringt die ja weiter und vor allem jetzt bis zum Winter. Du spielst jetzt ja Minimum 6 Wochen mit 2 Innenverteidigern im Kader. Der hätte ja auch geholfen, dass du noch eine Option auf der Bank hast. Einen gelernten Innenverteidiger auf der Bank.
Der ja auch mal Weltklasse-Format hatte.
Genau. Und wenn du in so eine Bayern-Mannschaft reinkommst, also da musst du ganz schön kacke spielen, um schlecht, also negativ aufzufallen.
Erstmal das.
Und also ich behaupte mal, jeder durchschnittliche Bundesliga-Innenverteidiger sieht bei Bayern 25% besser aus.
Außer Serdar Tasci.
Der kam ja auch aus Russland, das ist was anderes.
Ja, das stimmt, deswegen ist es was anderes. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Und klar, wenn es nicht sein muss, spielt der nicht gegen Leipzig oder Dortmund oder so. Aber du hast halt eine Option, die du gegen Heidenheim reinschmeißen kannst, die du, weiß ich nicht, gegen Bremen reinschmeißen kannst, so, wo du ein bisschen rotieren kannst. Das, also rein sportlich hätte es für mich Sinn ergeben, hätte ich auch gesagt, ey, ja, mach das. So, der kennt auch den Verein, der hat über 10 Jahre bei Bayern gespielt. So, dem macht auch das Drumherum nichts. Der braucht keine Eingewöhnungszeit. Ich kann aber auch sehr diese öffentliche Reaktion da drauf und auch gerade die Ultras, Bayern ja generell eine relativ stabile, klare Fanszene, wo auch vor eigenen Spielern kein Halt gemacht wird. Ich erinnere da an die Masraoui-Kritik.
Was war da?
Als Masraoui irgendwie homophobe Tweets und Instagram-Inhalte geliked hat, haben sie ihn auch dafür kritisiert mit einem Spruchband. Das ist nicht so hochgekocht, ne? Dortmund, sag ich schon. Bayern da generell sehr schnell die Ultraszene, sehr, ne, auch sehr links und sehr, sehr stabil mit Rückgrat ausgestattet. Und deswegen ging's einfach nicht. So, ist denn so, ist, ne, rein menschlich richtig. Deswegen kein Thema mehr. Jetzt muss man sich ja 2 Monate durcheiern und dann holt man irgendeinen Verteidiger. Wer das sein soll, weiß ich noch nicht. Ich würde gerade so ein bisschen drauf spekulieren, weil Sokrates hat bitte Sevilla abgesagt, dann hol Sokrates. Genau für die Rolle, weil der kennt immerhin die Bundesliga, der hat auf hohem Niveau Bundesliga gespielt, der ist auch gerade vertragslos. Premier League gespielt. Also ich würde jetzt bei Sokrates reingehen und sonst gib ihm, wie gesagt, einen Vertrag bis 30.06.24 und dann ist gut. So, dann hat er noch eine deutsche Meisterschaft mit drin.
Apropos Verträge in Bayern, ich hatte noch 2 Themen.
Boah, das ist das nervigste Thema, was es gibt, ne? Für mich wirklich Bayern, München und Verträge, weil so Medien wie Spox und Sport1, wirklich, also da haben Leute, die haben 2022 einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, ne? 18 Monate später haben die daraus schon ein Thema gemacht. Da heißt immer, ja, hier, der hat noch 2 Jahre Vertrag und der möchte den haben, der möchte den haben, der möchte dahin und versteht er sich noch mit dem Zeugwart und so weiter und so fort. Das ewige Hin und Her. Ich weiß, willst du zu Davis und Sané und Kimmich?
2 von 3, ja. Davis nicht, aber Sané?
Ja, ganz ehrlich.
Wie lange hat er noch Vertrag?
Bis 25.
Ja, okay. Meinst du verlängern?
Ja, verlängern. Okay. Ganz ehrlich, gib dem 5 Millionen mehr und 2 Jahre weiter verlängern. Ist okay, mach. Alles andere ist doof. Und Bayern ist, was Vertragsverlängerungen angeht, wirklich 1-2 Mal mit Fehlentscheidungen ordentlich auf die Fresse geflogen. Deswegen sollte man das immer eher machen.
Okay, und was sagst du zu Kimmich?
Verlängern. Also auch wenn ich jetzt Kimmich gerade aus der Nationalmannschaft rausgeredet habe und ich nicht so positiv war die letzten Wochen, wie ich sonst immer Kimmich gegenüber bin und ihn auch mal als giftig bezeichnet habe, im negativen Sinne.
Vielleicht schießt er in der Zukunft ja weniger Ecken, dann bist du vielleicht wieder ein bisschen positiv.
Stimmt, die Ecken gab es auch noch, die hätte ich jetzt vergessen. Die schießt übrigens Leroy Sané jetzt.
Ja.
Verlängern. Auch Kimmich musst du verlängern und auch.
Was mit Davis?
Boah, Davis stagniert seit 2 Jahren, finde ich schon, auf sehr hohem Niveau. Es ist aber so schwer, einen Innenverteidiger auf hohem Niveau zu finden.
Linksverteidiger.
Ich habe Innenverteidiger gesagt, ja, scheiße. Ja. Einen Linksverteidiger auf so hohem Niveau zu finden, dass du auch den Vertrag verlängern musst, weil wenn du schon mal so einen hast und wenn der mindestens so spielt, wie er aktuell spielt, mit einem, also mit einem Ceiling noch weiter nach oben, dann musst du auch den verlängern.
Ja. Und meinst du, alle drei Spieler wollen bei Bayern verlängern?
Sané, ja. Kimmich auch, weil Kimmich immer noch darauf spekuliert, Kapitän zu werden, was er auch in den nächsten zwei Jahren meiner Meinung nach werden sollte. Der Einzige, bei dem ich das ein bisschen kritisch sehe, ist Alphonso Davies, weil ich glaube, der könnte sich, weil der hat dann auch sieben, wenn sein Vertrag ausläuft, acht Jahre bei Bayern gespielt. Ich glaube, der hat auch bis 25 Vertrag. Acht, ja, ich glaube, also sechs, sieben Jahre hat er dann auf dem Buckel bei Bayern. Der könnte sich dann nochmal was anderes vorstellen, weil er auch kein Deutscher ist und so. Und was man bei Alphonso Davies nicht vergessen darf, der hat eine relativ hohe Social-Media-Reichweite. So, also der streamt auf Twitch, der hat einen relativ viralen TikTok-Account, der hat gut Follower auf Instagram. Also der kann, wenn der jetzt nochmal zu einem Verein geht, der marketingtechnisch noch ein bisschen mehr pusht als Bayern München, also Real Madrid, kann der wertvoll sein, auch als Marke Alphonso Davies. Und das ist etwas, was Bayern bei manchen Spielern in der Vergangenheit einen Ticken unterschätzt hat. Und dann auch, welche Wichtigkeit die innerhalb der Mannschaft haben. David Alaba. Und deswegen sollte man wirklich, wenn es wirklich am Ende an einer anderthalb Million hängt, zahl ihm die.
Ja. Ja, also, wichtig für Bayern wäre, alle drei Spieler verlängern. Der wichtigste ist mit für mich Davies, weil du gesagt hast, super, super schwer, einen guten Linksverteidiger zu finden. Dann Sané. Und für mich ist Kimmich am ersetzbaresten von den drei Spielern.
So wie es sich aktuell rauskristallisiert, wahrscheinlich ehrlich gesagt schon. Ja. Weil es gibt eher gute zentrale defensive Mittelfeldspieler. Er hat sich jetzt, was die Kabinenpräsenz und Führungsstärke angeht, glaube ich, nicht so entwickelt in den letzten zwei, drei Jahren, wie man sich das bei Bayern erhofft hat. Also könnte ich mir vorstellen, dass da überraschend dann doch eine gewisse Verzichtbarkeit einsetzt.
Ja, definitiv. Ich habe noch eins, zwei, drei Themen. Das erste Thema, wir springen jetzt ein bisschen. Hast du irgendwas mitbekommen von dem Wettskandal um Saniolo und Tonali?
Ich habe es mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass sie bei der italienischen Nationalmannschaft dann ausgeladen wurden und aktuell in Anführungsstrichen isoliert sind und keine Länderspiele bestreiten dürfen. Ich kann dir aber nicht hundertprozentig genau sagen, was da vorgefallen ist, weil ich mich da ehrlicherweise nicht eingelesen habe.
Okay, ich auch nicht.
Da würde ich jetzt so viel mutmaßen, dass das nicht gehaltvoll ist.
Okay, dann habe ich noch das Thema Golden Boy. Da stehen die 25 Nominierungen, also potenzielle Nominierungen, erstmal fest. Ich glaube, es wird noch gekürzt auf 10. Mhm. Und dann gibt es eine schicke Gala im Dezember.
Ja, meine ich.
Hm. Ja, und dann wird der Golden Boy gebührt. Ich habe mir bei Kicker hatte so eine geile
So eine Slideshow?
Ja, genau.
Und jetzt können wir es ja verraten. Jetzt kommt der Special-Teil. Wir gehen in der nächsten Stunde alle 25 Nominierten für den Golden Boy intensiv durch. Geben unsere Meinung ab. Stellen Statistiken vor.
Ja, genau.
Predict die Karriere. Und ja, dann tippen wir jeder unsere Top 25 in einem Ranking nach oben.
Ja, genau. Richtig. aber da waren so Spieler für mich dabei, die kannte ich gar nicht. Kennst du einen Andy Diouf?
Wen?
Ja, guck. Oder einen Arnau Martinez?
Wen?
Usman Diomande?
Wen? Nee, die kenne ich wirklich alle nicht.
Ja, oder Lukas Gurnadus?
Ich glaube, den kenne ich und den sprichst du richtig falsch aus.
Ja, das kann sein. Evan Ferguson?
Ja, den kenne ich, der spielt bei Brighton.
Ja, richtig. Ja, Arthur Vermeeren, den kennen wir beide.
Ja.
Miloš Gerkeš?
Ist das der, der in Russland spielt?
Nee, Bournemouth. Bournemouth.
Aber der ist dahin gewechselt. Der ist hier, der kommt da aus dem Ostblock. Hm? Ja. Den kenne ich vom Namen her. Aber
Johan Bakayoko kennst du auch, ne?
Ja.
Ja. Levi Kolbe auch, Rasmus Højlund, Giorgos Galvini auch.
Mhm.
Auch, also, der wird auch wahrscheinlich im Winter, nicht im Sommer in irgendeinen italienischen Top-Club wechseln, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Kennst du auch? Antonio Silva von Benfica?
Hm, kenn ich, ist Innenverteidiger. Der ist richtig gut. Das ist der neue Ruben Dias, obwohl Ruben Dias erst 25 ist oder so.
Und hier ist auch Lamine Jamal drin. Ich verschreibe mich, der ist 16. Der kann noch in den nächsten Jahren, glaube ich, 4 oder 5 Mal diesen Golden Boy gewinnen.
Ja, ist ein bisschen früh. Aber das mögen die beim Golden Boy gerne, weil Golden Boy ist ja am Ende, ist wie der Ballon d'Or, halt von der Sportzeitschrift vergebener Award, der halt eben immenses Prestige hat. Und die letzten beiden Sieger vom Golden Boy sind Gavi und Pedri.
Ja, da kommen wir schon zum Sieger. Dann habe ich mir die Dings durchgeguckt und dann denkst du, oh ja, der auch gut, Jamal Musiala. Ja, den müsste er nicht kriegen. Bin ich am Ende, bin ich mal Jude Bellingham und dann gedacht, der ist 20.
Geworden dieses Jahr,
ja. Ja, denke mir so, ja, wieso, was, nie, ja, der muss den Ballon d'Or gewinnen. Naja, muss er nicht, aber das wird vielleicht jemand anderes. Aber trotzdem, du denkst so, Golden Boy, okay.
Aber ja, sagen wir mal so, ne, es gibt ja dieses Zitat von Guti, der gesagt hat, dass Jude Bellingham aktuell der Spieler ist, der einzige ist, der erkannt hat, dass dieser Thron des weltbesten Spielers nach Messi und Ronaldo frei ist.
Ja.
Und er am meisten drauf strebt. Und ganz ehrlich, so ist es auch. Also, das strahlt er aus. So spielt er aktuell auch. Und Jude Bellingham ist ganz klar ein Spieler, der mindestens einen Ballon d'Or in seiner Karriere drin hat. Und das sind ja ehrlicherweise auch nicht viele Spieler. Wenn man jetzt diese Messi- und Ronaldo-Ära ausklammert, dann weiß man ja, wie schwer es ist, Weltfußballer zu werden, dass du meistens, selbst wenn du ein Top-10-Spieler auf der Welt bist, wahrscheinlich ein, vielleicht zwei Chancen hast, das Ding zu gewinnen.
Ja.
Und deswegen muss man davon weg, dass Spieler irgendwie 3, 4 von diesen Ballon d'Ors gewinnen, sondern, also was für einen Status hat ein Kaká heutzutage und der hat einen. So, und was für ein absurdes Standing hat ein Zinedine Zidane, so der für viele auch gerade jetzt, also persönlich für mich, vor diesem Messi-Ronaldo-Ding so der All-Time-beste Spieler war und Top 3 auf jeden Fall. Und der hat 3, was man immer als völlig absurd dargestellt hat, dass der 3-mal das Ding gewonnen hat.
Ja, und dann kommen Messi und Ronaldo und die haben beide
7 und 5.
So was. Ja, 7 und 5?
Ja.
Wer hat denn 7?
Messi.
Ist ja doch der Goat.
Messi, da braucht man jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Aber deswegen, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist es so besonders, wenn du einen Spieler hast, wo du jetzt schon sagen kannst, okay, der hat einen Weltfußballer in seiner Karriere drinne und da gibt es aktuell auf der Welt, wo ich sagen würde, dass das so ist, 4 Spieler.
Ja.
5. Es gibt 5.
5?
Für mich gibt es 5 Spieler, wo ich jetzt sage, 2023 in den Punkten in ihrer Karriere haben die einen Ballon d'Or drin, weil die so gut sind.
Ich habe Mbappé und Haaland habe ich noch.
Ja, die habe ich auch.
Jamal Musiala.
Ja, den habe ich auch.
Florian Wirtz traut das nicht ganz zu.
Jude Bellingham? Also ist der
4. Ja, Jude Bellingham sowieso.
Ja.
Ganz ausgeklammert.
Ja.
Ja.
Und Julian Alvarez.
Ja, er muss aber weg von City.
Wahrscheinlich schon, ja.
Außer Haaland wechselt irgendwann.
Ja, aber also
gut. Die beiden Optionen, entweder wenn Haaland bleibt, dann muss er weg, wenn Haaland weg ist, dann go for it.
Ja, also die 5 und direkt dahinter, wo ich mir nicht sicher bin, ist Vinicius Junior, der eine so eine Kaká-Saison wie 2007 bräuchte, um eine Chance zu haben.
Ja, ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es beim Golden Boy, um die ganzen Bogen zurückzuschlagen, einfach keine andere Antwort gibt als Jude Bellingham.
Ja, absolut, absolut. Ja, definitiv. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight des Podcasts.
Endlich. Der Taylor Swift Konzertfilm ist seit vorgestern draußen. Nein. Da willst du doch mit ihr drüber sprechen.
Nein, das hat nichts mit Fußball zu tun.
Ich kann eine Brücke bauen.
Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich habe was anderes.
Da wird die Brücke direkt wieder eingerissen.
Ich muss mal kurz hier das Mikro an den Dings hauen.
Bin am Ballen so wie Schalke 04 04. Bin am Ballen so wie Schalke 04 04. Okay, das reicht.
Ja, was sagst du zum Moneyball?
Das reicht ehrlich. Also ich bin ja großer Moneyball-Verfechter. Alleine, weil ich seit 15 Jahren davon überzeugt bin, dass das ein Gimmick ist. Weil der einen Masterabschluss in Germanistik hat und das sein, also Moneyball war sein Masterprojekt. Das ist einfach witzig. Entschuldigung, ich finde den einfach witzig. Ich fand den schon immer witzig und der ist nicht so ein schlechter Rapper, wie er immer dargestellt wird. Ich check nicht, warum der jetzt seit 3 Monaten Schalke-Fan ist. Ja, aber mach doch.
Ja, ich finde das ist so witzig. Ich finde es so krass auf einmal so. Moneyball, Schalke-Fan als Österreicher.
erstmal das. Und ich finde es auch gut, dass Schalke irgendwie das, also das mitspielt, weil es den Verein eben auch a sympathisch macht, weil dir das auf Social Media Reichweite gibt. Und weil es sich auch nahbar macht irgendwie. Und dann lass den da übers Trainingsgelände rennen.
Ja, gut, dass ihn nahbar macht oder sympathischer, das sei mal dahingestellt. Aber ja, ich finde es witzig, dass er da irgendwie hier dann jetzt einen Song rausbringt und dass sie das macht. Ich würde mich sehr gerne interessieren, wie er da dazu gekommen ist.
Ich glaube einfach Twitter-Grind. Also ich habe das ja von Anfang an irgendwie mitgekriegt. Irgendwann hat er angefangen, über X, ne, jetzt irgendwie pro Schalke zu exen. Sagt man das jetzt so?
Wie, was, hä?
Also, also Twitter ist jetzt
X. Ach, X, ja. X,
jetzt, genau.
Nee, aber, nicht zu twittern, sondern zu exen, ja.
Oder? Nennt man das so? Weiß ich nicht. Postings zu machen.
Ja.
So, und das wurde relativ schnell von Schalke aufgegriffen. Das wurde von Schalke-Edelfan Simon Schildgen alias Gamer Brother aufgegriffen. Und ich glaube, das hat sich einfach so hoch gespielt, dass er jetzt Schalke-Fan ist. So im Gimmick, keine Ahnung.
Ich sehe ihn da schon vor der gebisslosen Kurve performen.
Oh, ja, da muss ich einmal ganz kurz weit weg. Kennst du Jota? Nicht Diogo Jota von Liverpool, sondern den anderen Jota. Den aus der Benfica-Jugend, der bei Celtic gespielt hat.
Jota?
Einfach Jota.
Diogo Jota. Jota, der jetzt bei Al-Ittihad spielt?
Ja, genau. Genau der.
Jetzt kenne ich ihn ja.
Gut, den kennst du. Und der hat ja seinen eigenen Song bei Celtic gehabt.
Okay.
Und das ist halt ein Banger. So, das muss man sagen. Und erstmal ist es ein Skandal, dass der das aufgegeben hat, um in Saudi-Arabien, der ist nicht mal spielberechtigt, weil die einen Ausländer zu viel verpflichtet haben und ihn haben sie gecuttet. Und er war halt wirklich im Ibrox Park, ist das Stadion von Celtic. Boah, wenn ich das jetzt falsch habe, ist böse, aber wir haben, glaube ich, nicht so viele Rangers-Fans und Celtics-Fans als Zuhörer.
Der war Celtic einfach, Park.
Ja, genau.
Ich war einfach so Rangers.
Ja. Der war halt Gott, so. Der hat das aufgegeben und das hat mich gebrochen, weil dieser Song irgendwie seit einer Woche in meinem TikTok-Algorithmus ist. Und ich jetzt immer Jota-Zusammenschnitte und Edits sehe, wie der halt einfach die ganze schottische Liga wegballt und im Hintergrund läuft dieses Lied. Und jetzt meine Brücke dahin. Simon Terodde TikToks mit dem Moneyboy-Song im Hintergrund.
Ach du Scheiße.
Ich würde das irgendwie ein bisschen witzig finden. Balle so wie Schalke 04 und dann Terodde kommt ein Tor.
Ja. Schauen wir mal, was wird, ne? Was da so kommt.
Schauen wir mal, was kommt. Der Song ist ja noch nicht mal raus. Und die Sneak Peek ist jetzt so wie... Ja, noch nicht so vielsagend.
Gar nicht, null. Aber naja, gut. Wollen wir damit den Podcast abschließen?
Nee. Wir müssen über das wichtigste Thema schenken. Also, dass wir jetzt das Taylor Swift-Thema nicht aufgegriffen haben, meinetwegen.
Okay.
Aber wir müssen noch kurz über Eden Hazard sprechen.
Ah! Ja, ich schnapp mir mal einen Lebkuchen und lehne mich zurück.
Du lehnst dich zurück? Also, ich schwärme ja nur über 7 Jahre von seiner Karriere. Aber die waren halt einfach krass. Und wo ich jetzt 2 Fragen an dich, da will ich eigentlich hin. Hättest du an Eden Hazards Stelle, oder kommt sogar ein interaktiver Teil noch.
Eieiei.
Ja, heute wird's wild. Auch deine Karriere beendet? Also hättest du an Eden Hazards Stelle auch deine Karriere beendet? Wenn du an dem Punkt bist, wo er ist.
Er ist halt nur 32. Hat er aber auch in Madrid viel Verletzungssorgen.
Ja, ich glaube, am Ende hat er in 4 Jahren 76 Spiele gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 19 Scorer. Das ist halt für den bis heute teuersten Spieler, den Real Madrid je verpflichtet hat. Einmal das. Und er war die letzten 4 Jahre auch der Top-Verdiener bei Real Madrid. Das darfst du auch nicht vergessen. Also er hat am meisten Geld gekriegt, war am teuersten und hatte gar keinen Impact.
Ja gut, mit den Leistungen, die er bei Chelsea gebracht hat, berechtigt. Aber bei Madrid hat er bodenlos gespielt. Boah, ja, ist schwierig. Ich wäre halt noch irgendwie zum Jugendclub gegangen, was ja bei ihm eher Lille ist. Mhm. Nicht irgendwo in Belgien.
Aber hätte Lil ihn noch genommen, ist die Frage.
Das ist ja auch die Frage. Ich glaube nicht.
Ich kann es mir auch vorstellen, dass einfach wirklich kein Angebot mehr da war, was wirklich so interessant war, weil...
Was wäre mit R.C. Anderlecht gewesen, mit zusammen mit seinem Bruder zu spielen? Also das hat ich irgendwie gemacht, so irgendwie in Belgien, irgendwie in die Heimat, noch ein, zwei Jahre kicken, was für die Fans und dann nochmal seinen Status da ein bisschen zementieren und da vielleicht nochmal ein bisschen zu ballen.
Aber ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr. Also ganz einfach, wie Gareth Bale,
ich
hat
glaub,
der einfach keinen
Bock mehr. Der ist gebrochen.
Das vielleicht auch ein bisschen. Und dann hat er durch diesen Real Madrid-Vertrag einfach so viel Geld verdient. Also der hat, glaube ich, in den 4 Jahren Real Madrid so viel verdient wie in seiner Karriere vorher, wenn nicht sogar einen Tick mehr.
Wie hat er denn gekriegt?
25 Millionen pro Jahr.
Boah.
Ja, und der hat auch noch Abfindung gekriegt, weil er eigentlich einen 5-Jahres-Vertrag hat.
Boah.
Ja, also die haben den wahrscheinlich...
Wir sind einfach beide zu schlecht im Fußball.
Ja, wirklich.
Wir sind einfach viel zu schlecht gefördert von unseren Eltern.
Ja,
und schöne Grüße an dieser Stelle an meine Mutti.
Ja.
Hat sie auch mal gefordert, dass sie sie grüßen soll.
Ja, das war der perfekte Zeitpunkt.
Ja, und was jetzt der interaktive Part?
Der interaktive Part ist,
ja.
Du hast vier Spieler. Wenn du die ganze Karriere, wie rankst du die? Eden Hazard, Neymar, Mohamed Salah, Gareth Bale.
Mohamed Salah noch an die 1. Weil er halt...
Gut, Mohamed Salah ist der einzige noch aktive von den 4.
Ja, auch. Mhm.
Aber
Neymar an die...
Nicht Potenzial, sondern real, wie die Karriere am Ende war.
Meinst du von den Stationen oder vom Verhalten oder...
Alles. Einfach wie du sagst, okay, wenn du die ranken musst an Hard Facts ihrer Karriere...
Neymar an die 4.
Ja.
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 Weil er einfach... ja... Er hatte seine Prime halt bei Barca.
Ja, und die ist 10 Jahre her.
Und bei PSG hat er nichts auf die Kette gekriegt. Aber er hat nichts auf die Kette, das ist nicht richtig. Aber war halt quasi der Spieler, bis MAP gekommen ist. Hat aber trotzdem da, ist halt französischer Serienmeister geworden. Aber das musste auch mit der Mannschaft.
Ja, und sonst ist er halt immer kurz vorher gescheitert.
Ja, genau. Dann Hazard.
Schlampiges Genie.
Ja, genau. Das war ja auch witzig. Wer hat das gesagt? Och. Welcher Spieler hat das gesagt? Ich glaube, John Obi-Mikkel hat über Hazard gesagt, der hat im Training, der hat so scheiße trainiert, hat gar nicht trainiert, so kacke, aber am Wochenende hat er einen rausgehauen.
Das war Eden Hazard, ja.
So.
Und das ist ja auch immer, also das ist ja auch das, wo er am Ende, um da nochmal kurz einzusagen, auch bei Real Madrid dran gescheitert ist. Also du kannst ja nicht, in Anführungsstrichen, dir mit Ende 20 wirklich 15 Jahre lang deinen Traumwechsel irgendwie erarbeiten und dann wechselst du dahin.
Nichts dafür tun.
Genau, und gehst im Sommer dann nur zu Burger King. So. Ha, schwierig.
Ja. Dann Gareth Bale. Aufgrund der letzten Jahre bei Madrid. Weil er hat nicht... Wenn er gespielt hat, hat er brutal performt. Das darf man nicht vergessen. Das unterschlagen ja viele und sagen, dass die letzten Jahre so sein Sinnbild der Karriere war. Aber ich glaube, es hat vieles nicht gestimmt. Beidseitig. Ich glaube, Bale ist auch kein einfacher Charakter.
Ich glaube aber nicht so schwierig, wie er immer dargestellt wurde. Da gibt es deutlich, deutlich schwieriger
Weltfußball. Ja, aber auf jeden Fall. Aber irgendwann war, glaube ich, gebrochen und hat einfach keinen Bock mehr gehabt.
Ja, wobei so ein bisschen wie mit ihm umgegangen ist, weil Gareth Bale hat in seinen ersten beiden Jahren für Real Madrid jeweils mehr Scorer als Spiele gemacht.
Ja.
Der hat in seinem zweiten Jahr, glaube ich, in nur 23 Spielen mit Verletzung irgendwie 31 Scorer gemacht, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Also völlig absurd.
Und Mo Salah auf die 1. Aber nur solange der noch bei Liverpool spielt. Wechselt der im Winter oder im Sommer in die Wüste? Dann packe ich Bale wieder auf die 1.
Dann ist Mo Salah automatisch die 3. Also so sehr verscherzen wie Neymar kann man es sich nicht.
Ja, dann.
Dann ist er die 3.
Salah würde ich eher auf die 2 packen. Ja, auf die 2. Auf die 2, aber nicht auf die 3. dafür hat er zu viel in Liverpool geleistet. Und der ist ja auch 33 und sein Heimatort ist ja nicht so weit weg.
Ja, das stimmt, okay. Ja, da kann man ihm nicht mehr böse sein. Ja, das stimmt schon. Also, Mo Salah gehört wahrscheinlich zu den Spielern, wo so ein Saudi-Arabien-Wechsel
am meisten Sinn macht.
Ja, am verständlichsten ist. Das stimmt schon. Ja.
So, aber können wir jetzt abschließen?
Jetzt können wir abschließen. Ich möchte aber noch abschließend sagen, es ist ein Dafür, dass Gareth Bale nicht die Eins ist, aber ist okay. Dafür ist es ein subjektives, persönliches Ranking.
Wie würdest du das denn ranken? Ähnlich oder anders?
Ich würde Bale, Salah, Hazard, Neymar.
Ja, okay.
Ja, einfach weil Gareth Bale A, ein mittelmäßiges Tottenham deutlich besser gemacht hat, weil er Real zu 2 Champions-League-Titeln geschossen hat, wo er die entscheidenden Tore gemacht hat, weil er dieses absurde Tor im Pokalfinale gegen Barca gemacht hat und weil der einfach A, immer schlechter wegkam, als er war und weil der selbst in seiner Tottenham-Leihsaison über 20 Scorer gemacht hat. Der war einfach ein absoluter Baller und der ist einfach underrated. Der ist komplett underrated. Von seinem Output her, von den Stats her, von seinen Leistungen her, von seiner Prime her, einfach nur, weil am Ende Golf, Wales, Madrid oder was auch immer auf der Fahne stand. Aber sonst gehe ich mit. Also Salah ist für mich auch die 2, weil der einfach eine Maschine ist.
Ja, absolut.
Damit können wir es jetzt beenden.
Top. Wurde auch Zeit. Ich dachte, heute bleiben wir in einer Stunde.
Da habe ich dann ein bisschen am Ende für gearbeitet.
Ja, habe ich gemerkt. Okay, noch so 2, 3 Backup-Szenen, weil wir unter einer Stunde sind. Heuchreigen.
Ja, nee, das musste sein. Und ich mag diese Laber-Folgen ehrlich gesagt ganz gerne, wenn ich mich nicht irgendwie statistisch mit Augsburg auseinandersetzen muss.
Über Augsburg haben wir gar nicht gesprochen.
Nee, das machen wir jetzt auch nicht, weil das ist mir wirklich, wirklich egal. Weil ich hier sonst immer sitze und mich 2 Stunden auf diesen Podcast vorbereite und irgendwelche Statistiken raussuche und heute einfach mal über Julians Flanellhemd, Eden Hazards Burger King besuche und, weiß ich nicht, Youssoufa Moukoukous Karriere reden konnte. Das war richtig schön.
Richtig schön.
Ja.
Balsam für die Seele.
Wirklich, deswegen klappen wir jetzt, du klappst deinen Laptop zu. Guck mal, ich habe das iPad ja nicht mal da heute. Das ist einfach ein absoluter Traum. Deswegen, Folge hören natürlich, was ihr getan habt, wenn ihr diesen Punkt hört.
Liken, kommentieren, teilen bei Instagram und so weiter und so fort. Und bewerten.
Genau, bewerten ist ganz wichtig und sonst gibt es uns überall, wo Podcasts gibt. Und bei RTL Plus.
Genau.
Reingehauen.
Ciao, ciao.